ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZFM am Donnerstag, den 24. November 2011. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüstewelle aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. Am Mikrofon ist Stefanie Gengenbach. Folgende Themen erwarten euch heute: Castortransport, der aktuelle Stand vom Donnerstagmorgen. Mitte und Maß zum Konzept asymmetrischer Kriege. 30 Jahre Vivamos Mejor, Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika. Erneut rollt ein Atommülltransport durch Europa. Abgebrannte Brennelemente in Castor-Behältern vom äußersten Nordwestzipfel Frankreich ins norddeutsche Gorleben. Nach Gorleben, das nach dem Willen der deutschen Bundesregierung trotz erwiesen eklatanter Mängel immer noch als Atommüllendlageroption gilt. Eine Zusammenfassung des ersten Transporttages direkt von unseren Korrespondentinnen aus dem alternativen Medienzentrum in Dannenberg.
Der Start des 13. Transports verlief dann doch etwas holprig. Der Zug mit der strahlenden Fracht sollte eigentlich gut anderthalb Stunden früher losfahren, aber dann gab's doch allerlei Hindernisse. Aktive aus der Bewegung Réseau Sortir du Nucléaire hatten ein Camp mit über 50 Zelten aufgebaut, ganz gut in der Nähe der Gleise beim Startbahnhof. Sie hatten dort schon in den vergangenen Tagen im französischen Valognes gegen die Atomindustrie demonstriert, gestern gab's allerlei Aktionen. Im Jahr zuvor hatte es keine solchen Demonstrationen gegeben. In Frankreich, als dem Land mit der höchsten AKW-Dichte weltweit, war bereits im Vorfeld des Transports von deutlich verstärkten Protesten in diesem Jahr ausgegangen worden. Und tatsächlich kamen rund 600 Leute unter anderem zum Schottern auf die Gleise. An anderen Stellen wurde ein Trafohäuschen in Brand gestiftet. Die Polizei setzte massiv Tränengas und Schallgranaten ein. Es gab knapp 20 Festnahmen und 2 durch Gummigeschosse der Polizei Verletzte. Charlotte Mijon vom französischen Netzwerk Réseau Sortir du Nucléaire.
Ja, Blockaden, das ist ganz schwierig, weil um eine Sitzblockade machen zu können, würde das bedeuten, dass die Leute Zeit haben, ruhig auf den Schienen zu sitzen. Und das war gar nicht der Fall, weil die Polizisten aber immer ganz, ganz heftig Tränengas benutzt, sodass man nicht lange auf den Schienen bleiben konnte. Das war, ich würde sagen, meistens für diejenigen, die nicht also den Tränengas halten konnten, weil sie keine spezielle Brille hatten. Es war meistens Katz-und-Maus-Spiel.
Immer wieder und in letzter Zeit verstärkt wehren sich auch die Mitarbeiter der französischen Staatsbahn SNCF gegen den gefährlichen Job mit dem Atommüll. Auch dieses Mal haben sich wieder Fahrer geweigert, die Castor-Züge zu steuern. Ihre Chefs sind daraufhin eingesprungen. Sie setzen sich nun, ähnlich wie die Polizeibeamten, einer 14-fach über dem natürlichen Wert liegenden Strahlung von 1,65 Mikrosievert pro Stunde aus. Die Rolle von Greenpeace in Frankreich ist umstritten. Dem engagierten Widerstand gegen den Atommülltransport steht die Umweltorganisation deutlich distanzierter gegenüber, als das beispielsweise in der BRD der Fall ist. Auch auf dem Gebiet der BRD gab es bereits Protestaktionen. Auch Kinder machen sich Gedanken über den strahlenden Müll.
Der Castor strahlt ja so lange, wenn es abgelagert wird. Und das strahlt dann halt noch für unsere Nachfolger. Und das ist dann total schädlich. Also deshalb bin ich dagegen.
Ja, wenn ein Riss in einen Container kommt, dann kommen giftige Strahlen raus. Und dann können auch die Nachfolger sterben und so.
In Göttingen beispielsweise gingen mehrere hundert Kinder und Jugendliche auf die Straße, um gegen den Castortransport zu demonstrieren. Das Wendland rings um Gorleben kann mittlerweile als von der Polizei besetzt bezeichnet werden. Kein Dorfplatz ohne die grünen und blauen, wie es heißt, Wannen. Bahnhöfe sind in Flutlicht getaucht. Bereits ab den Mittagsstunden wurden gestern Kanaldeckel zugeschweißt. In Quiekborn gab's Sprengstoffalarm, allerdings wurde nur eine Pappkiste gefunden, auf der Peng geschrieben stand. Die Leute in den Ortschaften kennen die Situation seit Jahren. Hier eine Verkäuferin aus Dannenberg.
Es ist so ein bisschen wie, wie vor Weihnachten für Kinder, nur die Stimmung kippt dann auch schnell, so negativ. Also so ein bisschen so eine Anspannung in der Luft. So eine gewisse Genervtheit natürlich auch, dass es wieder ist und dass es irgendwie wie so ein immer wiederkehrend und keine Lösung in Sicht ist, sowas.
Gehen die Leute anders miteinander um, die hier im Ort das ganze Jahr über miteinander zu tun haben? Ändert sich da jetzt sowas?
Also es ist auf jeden Fall, weil es sind ja so viele Gruppierungen, die sich zusammenschließen und da ist schon unheimliche so ein Miteinander, auf jeden Fall.
Das klingt ja eher positiv.
Also es zeigt, dass Menschen in Extremsituationen sich auf Gemeinschaft besinnen, würde ich mal sagen.
Im vergangenen Jahr sehr problematisch war der exzessive Einsatz von OC-Gas, verharmlosend gern Pfefferspray genannt. Für die Polizei eine bequeme Waffe, um auf Distanz gleich ein Dutzend Menschen derart zu gefährden, dass sie quasi bewegungsunfähig werden. Allerdings ist der Einsatz des sogenannten Pfeffersprays sehr umstritten. Wird es weiträumig eingesetzt, sind insbesondere Personen mit Asthma oder Bronchitis derart gefährdet, dass es zu Schockzuständen sowie Erstickungen kommen kann. Mindestens 4 Todesfälle bei Einsatz von OC-Gas sind dokumentiert. Allerdings gibt es eine hohe Dunkelziffer, weil bei forensischen Untersuchungen die Annahme, dass Pfefferspray im Spiel sein könnte, kaum untersucht wird. Die Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, Karin Binder, hat eine Untersuchung zum Thema beauftragt. Ihr wissenschaftlicher Mitarbeiter Björn Schering weist auf die Gefährlichkeit von OC-Gas hin.
Das Gefährlichste ist das Einatmen oder Verschlucken. Und da die Polizei in den Einsatzrichtlinien teilweise sogar darauf hinweist, dass man ins Gesicht sprühen soll, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass es zum Verschlucken kommt oder zum Einatmen. Die Folgen können sein, dass es zu Atemnot kommt, zu Atemstillstand kommt, zu Schockzuständen kommt und eben im schlimmsten Fall zum Tode.
Unterdessen war heute Morgen im Bereich der Südblockaden, also im Großraum Karlsruhe am Vormittag, zunächst alles ruhig. Auch die Polizeiaufgebote waren eher überschaubar.
Herfried Münkler von der Humboldt-Universität Berlin spricht über das Konzept asymmetrischer Kriege, den NATO-Einsatz in Afghanistan und die EU-Politik gegenüber Libyen, Syrien und vor der Küste Somalias. Ein Beitrag von Radio Frei aus Erfurt.
Am 7. Oktober hielt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung einen Vortrag zum Thema Mitte und Maß, der Kampf um die richtige Ordnung. Herfried Münkler hat eine Professur an der Humboldt-Universität Berlin inne und beschäftigt sich sonst mit Fragestellungen der internationalen Konfliktforschung. In einem Gespräch unterhielt ich mich mit ihm über das Konzept der asymmetrischen Kriege, den NATO-Einsatz in Afghanistan und die EU-Politik gegenüber Libyen, Syrien und vor der Küste Somalias.
Herr Münkler, Sie haben in Ihrem Buch Die neuen Kriege den Begriff der asymmetrischen Kriegsführung verwendet, was ja heute nahezu fast alle Auseinandersetzungen weltweit umfasst. Können Sie den Begriff kurz erläutern?
Ja, gerne. Also sozusagen Asymmetrie ist mehr als nicht symmetrisch. Nicht symmetrisch sind viele Auseinandersetzungen, aber es hat in der Konfrontationsgeschichte Europas einen Prozess der Symmetrierung gegeben. Und das heißt, die Akteure haben sich einander spiegelbildlich angeglichen, hinsichtlich der Bewaffnung, der Aushebung der Truppen, also Rekrutierung und so weiter. Und das bedeutete im Ergebnis, dass sie sich gegenseitig als Gleiche anerkennen konnten, mit der Folge der Durchsetzung entweder von ethischen oder rechtlichen Regeln. Das muss man, glaube ich, vorweg sagen, um eine Vorstellung davon zu haben, wie Asymmetrierung wirkt, nämlich genau in der Negation dessen. Wenn sich Gegner nicht als Gleiche anerkennen, weil sie auch nicht gleich sind, nicht? Also gehen wir mal von Partisanenverbänden aus, die technologisch nicht besonders fortgeschritten sind, aber ein erhöhtes politisches Engagement, einen erhöhten Kampfwillen haben und dadurch technologische Unterlegenheit wettmachen oder wenn man das im Hinblick gar auf terroristische Akteure beschreibt, was eine andere Variante asymmetrischer Konfliktführung, Konfliktaustragung bis hin zu Kriegführung ist, da wird dann doch deutlich, dass durch Asymmetrierung sehr ungleiche Akteure aufeinanderprallen. Also sozusagen auf der einen Seite amerikanische Streitkräfte, die sozusagen aus der Unsichtbarkeit heraus, aus großer Höhe, mit Marschflugkörpern, mit Kampfdrohnen und Hellfire-Raketen gewissermaßen punktgenau ihre Gegner exekutieren, anders wird man das ja kaum nennen können. Und auf der anderen Seite die erhöhte Opferbereitschaft der Gegenakteure, die auf diese Weise tatsächlich kriegführungsfähig sind. Und dann kommt, glaube ich, noch zentral hinzu, Asymmetrie heißt auch unterschiedliche Verfügung über Zeit. Wir sehen das im Augenblick in Afghanistan, nicht? Die Bundesrepublik ist der Überzeugung, dass nach 10 Jahren Einsatz deutscher Soldaten es genug sei, ist es vermutlich auch. Aber die Gegenseite hat Zeit, unendlich viel Zeit und kann im Prinzip darauf setzen, dass wenn die Interventionsmächte weg sind, dann sie das Sagen hat.
Sie haben auch geschrieben, dass diese Kriege heute so lange weitergeführt werden, also zum einen länger als diese staatsbildenden Kriege so in Europa damals, weil irgendwann einfach die Ressourcen erschöpft waren. Heute durch die Globalisierung ist es eigentlich möglich, diese Kriege unbegrenzt zu führen. Und dass von den, ich sage jetzt mal, Industrienationen, westlichen Staaten, die Kriege so lange geführt werden, wie es sich praktisch lohnt, bis die Kosten des Einsatzes, die Kosten, die man ansonsten hätte, übersteigen. Ist dieser Punkt jetzt in Afghanistan gekommen? Kann man das so einordnen, diesen Truppenabzug?
Nein, im Falle Afghanistan würde ich sagen, es ist einfach eher eine Erschöpfung und sicherlich auch die Wahrnehmung, dass die deutsche Bevölkerung, nachdem in den letzten Jahren die Anzahl der verwundeten und getöteten deutschen Soldaten doch sehr in die Höhe geschossen ist, nachhaltig danach gefragt hat, wann Schluss sei. Und der andere Gesichtspunkt ist auch die explodierenden Kosten, nicht? Also ich weiß nicht, was ein Bundeswehrsoldat im Einsatz kostet, aber ein amerikanischer Soldat kostet pro Jahr $1 Million im Einsatz. Und wenn man das aufaddiert, kommen da schon erhebliche Zahlen zusammen. Und gleichzeitig kann man beobachten, dass die Fortschritte, von denen man am Anfang dieses Einsatzes geglaubt hat, dass man sie erreichen könne, einerseits Bekämpfung terroristischer Akteure, aber andererseits auch so etwas wie Nation-Building, Demokratisierung, Gleichstellung von Frauen, viele Möglichkeiten für junge afghanische Frauen, sozusagen aus ihrer klassischen Rolle herauszukommen, dass all diese Projekte nicht sehr weit gekommen sind, vielleicht mit Ausnahme der Terroristenbekämpfung. Das ist vermutlich eher erfolgreich, aber das Humanitäre obendrauf, das hat sich als nicht furchtbar erfolgreich erwiesen. Da muss man wohl eher sagen, das ist gescheitert. Und dann ist es auch vernünftig zu sagen, dann muss man damit Schluss machen.
Wie ist denn in diesem Zusammenhang das Engagement der NATO in Libyen einzuordnen?
Ja, das war natürlich sehr viel klüger im Falle Libyens, weil man hier mit begrenzten Kräften aus der Luft, sozusagen mit null Verlusten, eine der beiden konfligierenden Parteien in einem Bürgerkrieg, die sich gegen einen Diktator, Tyrannen, wie auch immer man Gaddafi nennen will, erhoben hat, unterstützt hat und ihr, das kann man glaube ich inzwischen sagen, zum Sieg verholfen hat. Das heißt, man ist nicht ins Land hineingegangen. Das Problem Afghanistan ist ja, dass wir dort drin sind und dass wir dadurch unsere Vulnerabilität, also wir der Westen, unsere Vulnerabilität, unsere Angreifbarkeit dramatisch erhöht haben und natürlich auch das Problem haben, dass die lange Anwesenheit westlicher Truppen in einem im Prinzip muslimischen Land die Sympathie für den Westen in der Regel nicht erhöht. Das ist in Libyen ein bisschen anders gelaufen. Man kann, glaube ich, wenn man genauer hinschaut, hier so etwas wie einen Lernprozess der NATO beobachten, der natürlich auch seine bitteren Seiten hat, denn zu Libyen gehört dann natürlich auch, dass wir im Falle Syrien, hat natürlich auch etwas mit dem veränderten Abstimmungsverhalten der Chinesen und Russen im Weltsicherheitsrat zu tun, ändert aber nichts dran, die Hände in die Hosentasche gesteckt haben und die Menschen ihrem Schicksal überlassen haben. Dafür mag es gute Gründe geben, weil Syrien nicht so zu handhaben ist wie Libyen, aber unter humanitären Gesichtspunkten und unter dem Anspruch universaler Normen, die also überall in gleicher Weise gelten, ist das natürlich ein Problem.
Mit dem NATO-Einsatz wurde ja so gesehen schon in die Souveränität des libyschen Staates eingegriffen, was aber über diverse UN-Resolutionen schon abgedeckt ist. Aber wie verhält sich das mit Syrien? Da hält man sich ja dann eher doch zurück. Liegt das daran, dass dann ja andere Staaten wie der Iran noch dahinter stehen? Oder wie kann man das erklären?
Ja, der Iran, vielleicht spielt er eine Rolle. Andererseits wäre es natürlich auch verlockend gewesen, dem Iran eins auf die Nase zu geben, nicht? Und ihn in seinen Regionalmacht-Ansprüchen etwas zu deckeln, indem man ihm einen Verbündeten wegnimmt. Aber das Problem ist eher, dass man Syrien nicht aus der Luft das Problem bearbeiten kann, sondern dass man dann Bodentruppen gebraucht hätte. Das wäre ein ganz anderer Einsatz gewesen, sehr viel härter, vermutlich ein richtiger Krieg. Und auch das Problem, dass man dann in Syrien einen Bürgerkrieg in Gang gesetzt hätte, der vermutlich dem im Irak geähnelt hätte. Und da hat man sich ja schon überhoben und das möchte man kein zweites Mal machen. Dass sie die Frage der Souveränität angesprochen hat, seit einem knappen Jahrzehnt gilt innerhalb der Weltgemeinschaft gleichsam konterkarierend zu der klassischen Souveränitätsvorstellung auch so etwas wie eine Schutzverantwortung, Responsibility to protect, die Regierungen haben. Und wenn Regierungen so massiv dagegen verstoßen, wie das Regime Bashar al-Assad, dann gibt es im Prinzip schon so etwas wie eine Verantwortung der Weltgemeinschaft, da einzugreifen. Aber die Weltgemeinschaft ist eben nicht so ohne weiteres die Weltgemeinschaft, sondern da gibt es halt die 5 privilegierten Mitglieder des UN-Sicherheitsrats mit Vetorecht. Und wenn man an einer so schwierigen Stelle keine UN-Resolution hat, dann sollte man auch gar nicht weiter darüber nachdenken, ob man hier intervenieren kann. Alle anderen Probleme, die ich angesprochen habe, sind dann von nachgeordneter Bedeutung.
Eine Frage vielleicht noch. Sie haben eben gesagt, dass ein Einsatz in Syrien eine eher destabilisierende Wirkung haben würde, also nicht nur für das Land, sondern sicher auch, wenn es einen Bürgerkrieg geben würde, sicher auch für die gesamte Region. Ein Staat, wo es instabile Verhältnisse gibt, das ist Somalia. Man spricht halt auch von einem sogenannten gescheiterten Staat. Und nun beschränkt sich die Weltgemeinschaft, sag ich mal, eher auf so einen Flotteneinsatz vor der Küste, um wenigstens der Piraterie Einhalt zu gebieten. Aber das löst ja das ganze Problem vor Ort eigentlich nicht. Und dieser Flotteneinsatz wird das Problem halt auch der Piraterie nicht langfristig lösen können. Was wäre denn ein Ansatzpunkt, um dort wirklich dauerhaft Frieden und sichere Verhältnisse zu schaffen?
Das ist ungeheuer schwer zu sagen, nicht? Also nochmal das Problem, Syrien zunächst aufzunehmen. Wenn man davon ausgehen muss, dass eine Intervention den Konflikt verschärft und nicht beendet, dann ist das ein starkes Argument gegen die Intervention. So, glaube ich, wollte ich das verstanden wissen. Somalia und Mogadischu ist ja bei uns schon einmal aufgetaucht, Anfang der 90er Jahre. Es waren nicht nur Amerikaner da, die vergeblich versucht haben, den Warlord General Aidid festzunehmen, sondern war auch etwas Bundeswehr da. War, glaube ich, der erste Einsatz dieser Art. Das heißt, man hat dort die Erfahrung gemacht, dass in diesem Gebiet mit sehr starker ethnischer Zerklüftung einer präsenten islamistischen gewaltbereiten Gruppierung, dass man da am Boden wenig hinbekommen kann. Und deswegen hat man sich zurückgezogen, sozusagen das Land sich selbst überlassen. Und fragen Sie, wie können wir gewissermaßen mit den Folgen dieses sich selbst Überlassens umgehen? Ja, vermutlich so, wie wir es zurzeit tun. Das heißt, dass wir symptomatologisch an der Küste versuchen, die Seefahrt einigermaßen zu schützen. Das wird immer nur in Grenzen gelingen. Das Problem der Piraterie wird bleiben, sicherlich. Aber zu mehr sehe ich im Augenblick erstens den Willen im Westen nicht und zweitens auch die Kräfte. Und dann kommt vielleicht drittens doch noch hinzu, wir haben keine nachhaltigen Interessen in diesem Raum. Und der Versuch, bestimmte Gruppierungen sozusagen als die Vertreter unserer Interessen zu installieren, mit Äthiopien ist das ja, oder mit äthiopischer Hilfe ist das ja in Somalia versucht worden, sind auch nicht besonders erfolgreich gewesen. Also wird die Sache sein, ein paar Kriegsschiffe vor der somalischen Küste und im Indischen Ozean und relativ viele Flüchtlingscamps in Kenia. Ich glaube, daran wird sich in den nächsten 5 Jahren nichts ändern. Es wird eher noch schlimmer werden.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch und dass Sie noch die Zeit gefunden haben.
Hilfe zur Selbsthilfe. Unter diesem Motto arbeitet die Stiftung Vivamos Mejor. Vivamos Mejor ist Spanisch und bedeutet besser leben. Das ist dann auch das Hauptziel der Stiftung. Sie will die Lebensbedingungen in Lateinamerika nachhaltig verbessern. In den 70er Jahren arbeitete der Schweizer Arzt Rupert Spillmann in Kolumbien. Mit seinem Erbe wurde dann vor 30 Jahren die Stiftung Vivamos Mejor gegründet. Seither betreibt sie mit verschiedenen Projekten in 4 Ländern Lateinamerikas Hilfe zur Selbsthilfe. Geschäftsführerin Nicole Steskal im Interview mit Radio Bern.
Die Stiftung Vivamos Mejor setzt sich ein für bessere Lebensbedingungen in Lateinamerika und das mit der Philosophie Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, Sie machen verschiedene Projekte. Können Sie Beispiele nennen, wie diese Hilfe zur Selbsthilfe aussieht?
Unsere Projekte stützen sich vor allem auf die Bildung und die Ausbildung von Leuten. Das heißt, wir befähigen Leute, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen, um es dann eigenständig zu verbessern. Also wir haben verschiedene Projekte. Eins wäre zum Beispiel Sexualaufklärung von Jugendlichen in Kolumbien, weil wir haben gesehen, es hat wahnsinnig viele Jugendschwangerschaften und diese versuchen wir mit diesen Aufklärungen zu mindern, denn das ist ein Teufelskreis, vor allem in den armen Quartieren, wenn die Jugendlichen bereits zu Müttern werden. Also die Armutsspirale, die dreht sich weiter und die jungen Leute, die kommen gar nie heraus. Oder zum Beispiel in Guatemala unterstützen wir zweisprachige Kindergärten. Das ist ein Ansatz, dass die indigenen Völker, die im Hochland wohnen, weit ab quasi vom Atitlansee, dass ihre Kinder auch Spanisch lernen während der Kindergartenzeit, denn die Schulen sind nur spanischsprachig. Und das heißt, wenn ein indigenes Kind nachher das Quiche redet, in eine Schule kommt, der spanische Unterricht ist, dann kann es natürlich dem Unterricht nicht folgen und fällt aus der Schule und die Schulbildung ist somit, die ist nicht mehr da. Wir haben aber auch zum Beispiel im ländlichen Gebiet von Brasilien unterstützen wir die Bauern mit Wasserschutzmaßnahmen und in der Produktionssteigerung. Dort lernen wir sie, wie man wirklich rational auch mit Wasser umgeht, weil das Wasser ist dort sehr knapp in dieser Region, wie sie besser ihre Produkte anbauen und wie sie nachher auf dem Markt verkaufen können und somit sich ein Einkommen generieren.
Es sind ganz viele verschiedene Projekte, die Vivamos Mejor umsetzt in Lateinamerika, eben immer mit dem Ziel, diese Hilfe zur Selbsthilfe. Wie gestalten Sie denn diese Projekte? Das heißt, wer setzt diese um?
Wir arbeiten in jedem Land je mit einer Partnerorganisation. Das ist eine einheimische Organisation mit qualifiziertem lokalem Personal. Und das sind eigentlich unsere Leute, welche die Projekte umsetzen. Wir betreuen sie, also wir planen die Projekte gemeinsam. Wir beurteilen die Projekte auch vierteljährlich, zum Schauen, was fehlt noch, wo muss man wie noch umplanen, damit das Projekt dann wirklich so umgesetzt wird, wie es geplant war. Und wir besuchen die Projekte dann auch 2x pro Jahr und machen uns vor Ort ein Bild. Aber die Projekte werden durch unsere Partner lokal umgesetzt.
Seit 30 Jahren ist Vivamos Mejor aktiv. Es gibt sicher viele Erfolge, auf die Sie zurückblicken können. Gibt es eine spezielle Erfolgsgeschichte?
Ja, von diesen Geschichten gibt es natürlich sehr viel. Also mir fällt jetzt gerade spontan ein, da ich gerade kürzlich aus Brasilien zurückkam und ich habe dort mit einer lokalen Bäuerin gesprochen. Sie ist vor 10 Jahren, musste sie das Land verlassen, weil eben das Wasser knapp war und man konnte nichts mehr anpflanzen und das Leben war wirklich gefährdet. Und so ist sie in die Stadt abgewandert, hat sich dort jahrelang als Hausmädchen oder mit billigen Arbeiten über Wasser gehalten. In den letzten Jahren konnten auf ihrem damaligen Land Wasserschutzmaßnahmen gemacht werden. Also man hat Wasserrückhaltebecken gebaut, man hat sie geschult, wie sie produziert, wie sie ihre Produktion auch auf dem Markt verkaufen kann. Sie hat einen Bienenstock kaufen können aus einem Kleinkredit, den man ihr gewährt hat. Und unterdessen hat sie ein Einkommen, von dem sie sich das nie hätte träumen lassen. Und ihre Tochter, die geht unterdessen in die neu eröffnete Landwirtschaftsschule. Normalerweise müssen die Kinder in die Städte auswandern, um eine Ausbildung machen zu können. Und diese Ausbildungen haben nichts mit der ländlichen Realität zu tun. Das heißt, die Auswanderung vom Land, die geht weiter und die Kinder bleiben dann in den Städten und kommen nicht mehr aufs Land zurück. Und das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Sie, wo in die Stadt musste, wieder zurückgekommen ist und jetzt ihre Kinder sogar dort eine Ausbildung machen können.
Das war das ZIPFM vom 24. November 2011, diesmal mit Beiträgen aus Erfurt, Dannenberg und Bern. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt es morgen. Tschüss und macht's gut, bis dahin.